Jetzt kommen wir weiter zum Punkt 2, 3. Vier wichtige Voraussetzungen für das Trösten. Das erste jedenfalls heißt, der Tröster braucht die Bereitschaft zu echtem Engagement. Und wir wissen ja, dass das eigentliche Buch auch vom Trauern und Trösten das Buch Hiob ist, da kann man am meisten lernen. Und anhand von Hiobs Geschichte können wir uns ein paar Dinge klar machen. Zu Hiob kamen diese drei Freunde, die hatten von seinem Unglück gehört. Eliphas der Temanite, Bildad der Schuchite und Zophar der Naamatite. Echte Freunde. Das kann man wirklich sagen, denn sie standen ihrem Freund gerade in der Not. Da erweist sich ja, ob Freundschaft echt ist. Und sie waren wirklich echte Freunde. Sie kamen nicht, um sich an dem Unglück Hiobs zu weiden oder aus Neugierde, sondern wirklich, um ihn zu trösten. Sie waren erschüttert, als sie ihn sahen, dieser stattliche Mann. Sie erkannten ihn kaum wieder. Er war nur noch ein menschliches Wrack, krank, entstellt. Sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war und sie taten das einzig Richtige. Zunächst einmal drückten sie ihre Erschütterung aus, in der damals üblichen Weise. Sie warfen Staub auf ihre Häupter, zerrissen ihre Kleider. Und dann, heißt es, dann setzten sie sich in den Staub und sie saßen mit Hiob 7 Tage und 7 Nächte auf der Erde und schwiegen. Man mag das vielleicht für eine Übertreibung halten, für orientalische Fantasie, aber ich glaube, wenn man in eine solche Situation kommt, dann möchte man in der Tat am liebsten 7 Tage und 7 Nächte schweigen. Warum? Weil man genau empfindet und merkt und spürt, hier hat man keine Worte mehr. Und Worte können eigentlich alles nur noch schlimmer machen. Wenn ich hier ein Wort sage, das macht alles nur noch schlimmer, das reißt nur noch mehr Wunden auf. Dazu kommt natürlich auch, was man wissen muss, dass damals in dieser Kultur es üblich war, dass der Betroffene das Gespräch eröffnen musste. Das erste also, sie hatten wirkliches Engagement. Das muss man ihnen wirklich zusprechen, diesen drei Freunden. Und wir brauchen echtes Engagement. Das zweite, der Tröster braucht Einfühlungsfähigkeit. Es ist wichtig und entscheidend wichtig, dass ich bereit bin, mich in die Tiefe des anderen zu begeben, mich also in den anderen einzufühlen, anders gesagt. Das klingt sehr anspruchsvoll und es wird uns vielleicht nicht immer möglich sein, im Vollsinn. Jemand, der vielleicht selbst durch Tiefen des Leides gegangen ist, dem wird es leichter fallen wahrscheinlich. Aber es wird uns nicht immer ganz möglich sein. Wir sollten doch bemüht sein, wirklich uns in den anderen einzufühlen. Wir können nicht trösten, wenn wir das nicht wirklich tun. Diese Fähigkeit zur Einfühlung ist auch Empathie genannt, ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Nicht jeder ist gleich empathisch. Von seiner Art her, nicht jeder ist gleich dazu begabt. Je egozentrischer ein Mensch ist, desto weniger ist er dazu fähig. Das Egozentrik heißt ja, es ist eine Denkhaltung, wo man sich selbst zum Mittelpunkt macht, wo das Denken und alles immer nur um die eigene Person kreist und alles von sich her man deutet, von der eigenen Person her deutet. Das machen kleine Kinder, gell? Die deuten alles von ihrer eigenen Erfahrung her. Die gehen selbstverständlich davon aus, dass der andere die gleichen Erfahrungen haben muss wie es selbst. Und die versetzen sich nicht in die Lage des anderen Menschen und überlegen, was weiß der, was kann der verstehen oder so, sondern das, was ich selber weiß, das wissen alle, ja? Auch wenn es ganz persönliche Dinge der Familie sind. Also ein kleines Kind hat diese Fähigkeit zunächst noch nicht. Da ist es ganz normal, dass ein Kind egozentrisch ist. Aber wenn ein Mensch als Erwachsener noch egozentrisch ist, dann ist es Ausdruck mangelnder Persönlichkeitsreife. Und ein egozentrischer Mensch kann sich nicht einfühlen. Den Freunden des Hiob ist das trotz der 7 Tage langen Schweigepause, in der Hiob vor ihnen saß, in der sie viel Zeit zum Nachdenken hatten, nicht gelungen. Sie sind nicht in die Tiefe ihres Freundes vorgedrungen. Sie sind noch nicht einmal an den Rand herangekommen, um hinabzusehen. Und Hiob muss schließlich zu ihnen sagen, wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben. Man sagt sich, vielleicht hätten sie ja nochmal 7 Tage und 7 Nächte schweigen sollen, aber ich möchte fast annehmen, dass sie auch dann noch nicht viel weiter gewesen wäre. Hiob muss ihnen sagen, wie tröstet ihr mich mit Nichtigkeiten und von euren Antworten bleibt nichts als Trug. Hiob 21, 34. Oder ihr seid allzumal leidige Tröster. Liebe Geschwister, wenn wir uns nicht einfühlen in den Trauernden, sind wir leidige Tröster. Da ist es allemal besser zu schweigen. Der Tröster, das ist das Nächste, braucht Barmherzigkeit. Es ist auch sehr wichtig, dass ich den Betroffenen mit barmherzigen Augen sehe. Der mag zornig sein auf diesen oder jenen, nicht zuletzt auf Gott. Er mag unberechtigte Vorwürfe äußern, vielleicht auch unverhüllte Todeswünsche. Er kann in der Anfangszeit seiner Trauer manches sagen, was er im Tiefsten nicht so meint, was er in anderen Zeiten unter anderen Umständen auch nie so gesagt hätte. Auch das sehen wir bei Hiob. In Hiob 3, Vers 1 bis 5 heißt es danach, öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und hier begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die ich sprach, ein Junge wurde empfangen. Ja, und dann geht es so weiter. Das ganze Kapitel überlässt sich Hiob darüber aus, dass es viel besser wäre, wenn er nicht gelebt hätte. Das sind Äußerungen, die er unter anderen Umständen niemals so gemacht hätte, die man aus seinem Mund nicht gehört hätte. Er hat sich später auch verworfen, er hat Buße darüber getan. Und die Frage stellt sich, ob wir als Tröster da wirklich die Aufgabe haben, den moralischen Zeigefinger zu erheben. Wenn ein Mensch unter normalen Umständen so geredet hätte, wie Hiob redete, hätte man das streng zurechtweisen müssen. Aber hier redete ein Mann, der unvorstellbaren Verlust erlitten hat, der unter unvorstellbaren körperlichen Qualen litt. Ja, der von seiner Umwelt praktisch abgeschrieben war, Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Unter solchen Umständen können dann eben Worte fallen, die nicht unbedingt dem inneren Stand des Betreffenden entsprechen. Und anstatt da zu diskutieren und solche Worte auf die Goldwaage zu legen, sollte man doch, meine ich, lieber dem anderen Mut zu sprechen. In all unseren Bemühungen für die Wahrheit sollte es uns nicht nur darum gehen, die Wahrheit zu bezeugen, sondern dem Menschen, dem wir die Wahrheit sagen, zurechtzuhelfen. Hiob sagt dann interessante Worte hier in Hiob 6, Vers 25. Wie könnten aufrichtige Worte kränkend sein, sagt er. Er sagt also, aufrichtige Worte der Ermahnung wäre er ja gerne bereit anzunehmen. Die wären gar nicht kränkend für ihn. Aufrichtige Worte wären nicht kränkend. Aber dann sagt er weiter, aber was weiß die Zurechtweisung von euch schon zurecht? Gedenkt ihr, Worte zurechtzuweisen? Für den Wind sind ja die Reden eines Verzweifelnden. Also er sagt, Leute, haltet euch doch nicht an meinen Worten auf. Seht ihr nicht, dass das Worte eines Verzweifelnden sind? Legt doch meine Worte nicht auf die Goldwaage. Ja? Wollt ihr Worte zurechtweisen? Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, was wir auch sehen sollten und wissen sollten, wenn wir mit Trauernden zu tun haben, dass wir da auch ihre Worte nicht auf die Goldwaage legen. Ja, da muss man, darf man dann nicht übermäßig ernst nehmen und meinen, man muss jetzt unbedingt korrigieren. Da kann man wirklich auch mal drüber hinwegsehen. Es gibt spätere, in der ganzen Entwicklung der Trauer, das ist ja ein Prozess, dann auch in späteren Zeiten dieses Prozesses kann es durchaus am Platz sein, auch über solche Dinge zu reden. Das nächste, der Tröster braucht Sensibilität im Umgang mit biblischen Wahrheiten. Es war durchaus nicht alles falsch, was Eliphas hier sagte. Er brachte zum Teil sehr zentrale Wahrheiten zum Ausdruck. Er machte nur den Fehler, dass er diese Wahrheiten in einen Zusammenhang hinein sagte, wo sie nicht hinein gehörten. Und wenn wir das tun, dann verwandelt sich Wahrheit in eine Waffe der Unbarmherzigkeit. Wahrheit gehört auch in den richtigen Zusammenhang hinein. Das ist auch sehr wichtig. Eliphas nahm vorschnell Zuflucht zu biblischen Wahrheiten. Er benutzte sie wie Heftpflaster, die man rasch über eine Wunde klebt. Er zum Beispiel sagt in Hiob 5, Vers 17, siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Das sind eigentlich kostbare Worte, oder? Wenn man die jetzt so für sich betrachtet, könnte man sagen, das ist geradezu neutestamentlich. Genau dieselbe Aussage finden wir im Hebräerbrief auch wieder. Wo es heißt, dass Gott seine Kinder züchtigt. Und wer ohne Züchtigung ist, der ist kein Kind, der ist ein Bastard, das ist ganz normal. Aber in dem Zusammenhang war dieses Wort völlig fehl am Platz, weil Gott hat Hiob eben nicht gezüchtigt, sondern da hat es, sein Leiden hat einen ganz anderen Hintergrund. Wir merken, das ist auch sehr wichtig, dass man solche Worte, sehr behutsam mit solchen Worten umgeht und nicht ganz schnell, dass so ein Wort jemanden aufdrückt. Übrigens sind solche Worte sowieso leichter zitiert als durchlebt. Und wenn wir als Tröster solche Worte sagen, dann sollten wir erst sehen, erstens, ob der andere dafür aufnahmefähig ist, aber auch ihm spüren lassen, dass wir um den ernsten Hintergrund dieser Wahrheiten wissen, ja, und dass wir auch selbst das wirklich ernst nehmen in unserem Leben. Ich kann dem anderen schon sagen, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, sicher. Ich bin davon tief überzeugt und ich nehme dieses Wort für mich selbst in Anspruch. Und dann kann ich es auch glaubwürdig in einer bestimmten Situation vermitteln und sagen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es problematisch. Dann wird das auch nur zu einem Heftpflaster. Dann zum nächsten Punkt, wo vier, fünf wichtige Aspekte des Tröstens. Das erste, jetzt wird es also mehr praktisch, wie das Trösten aussehen könnte. Das erste ist, für den Trauernden da sein. Wir denken ja beim Trösten in der Regel zuerst darüber nach, was wir sagen können. Trösten meinen wir, ist in erster Linie eine Sache von Worten. Natürlich gehören unsere Worte dazu, klar. Es ist schon wichtig, was wir sagen, aber zunächst einmal, in der Anfangszeit der Trauer, da läuft viel mehr noch averbal ab, ohne Worte. Und ganz wichtig kann es für einen Trauernden sein, einfach zu wissen, da gibt es Menschen, die lassen mich jetzt in meiner schwierigen Situation nicht allein. Auf die kann ich mich verlassen. Die sind für mich da. Die fragen nach meinen Bedürfnissen. Die nehmen mir auch mal eine Arbeit ab, die mir schwerfällt. Die bieten mir ihre Nähe an. Das ist Trost. Ein zweiter Aspekt. Den Trauernden ermutigen, sein Leid zum Ausdruck zu bringen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist 242. Ganz wichtig, der Trauerprozess muss in Gang kommen und Trauer muss gelebt werden. Es ist ganz schlecht, wenn ein Mensch seine Trauer einfach nur wegdrückt und nicht wirklich lebt. Gerade unter Christen gibt es sowas, dass Christen diese falsche Meinung haben, Vorstellung als Christ, brauche ich doch nicht zu trauen oder darf ich vielleicht gar nicht trauen? Das ist ein Unsinn. Und das ist gefährlich. Ja, wir müssen dieser Trauerprozess muss ablaufen. Wir müssen auch diese Trauer leben. Es ist einfach falsches Heldentum, die Trauer in sich reinzudrücken, den allzeit fröhlichen Menschen zu spielen. Das führt letztlich zu einer Verbiegung der Persönlichkeit, zu sekundären Symptomen oft. Ich erinnere mich an eine Frau, die mich in Österreich angesprochen hat bei einer Schulung und sie sagte, sie hätte im ganzen, vor allem im Brustbereich, so starke Schmerzen. Seit Monaten. Und die Ärzte können nicht herausfinden, woher es kommt. Hat schon alles Mögliche untersuchen lassen und so weiter. Ich glaube, woher es kommt. Dann habe ich sie gefragt, was denn, wann das anfing und was denn in der Zeit oder vorher etwa in ihrem Leben war. Und dann kam raus, ja, relativ kurz vorher war ihr Mann gestorben. Dann habe ich sie gefragt, wie sie denn getrauert hat. Dann stand sie so da, ich habe das Bild immer noch vor Augen, lächelte mich so an und sagte, aber als Christ muss ich doch nicht trauern. Mein Mann ist doch beim Herrn. Versteht ihr? In dem Moment wusste ich ganz klar, was Sache ist. Dann habe ich ihr auch gesagt. Ja, wenn das so ist, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass sie diese Schmerzen hat. Was meinen Sie denn, wo Ihre Trauer hingeht, wenn Sie die einfach nur reindrücken? Die äußert sich dann irgendwo anders, oft im körperlichen Bereich. Das ist nicht ein Einzelfall. Ich weiß von anderen, wo es ganz ähnlich gelaufen ist. Es äußert sich dann oft in solchen somatischen Symptomen. Man kann Trauer nicht wegdrücken. Trauer muss gelebt werden. Und Trauer muss in Gang kommen. Wenn Trauer durch irgendetwas behindert ist, zum Beispiel gerade Kriegsereignisse und was immer, wo Menschen gar keine Zeit haben, eigentlich zu trauern, wo sie oft um ihr Überleben kämpfen. Oder, wie es bei meiner Mutter der Fall war, mein Vater war im Krieg vermisst. Man hat keine Nachricht gehabt, man wusste nicht. Lebt er, ist er gefangen in der Gefangenschaft oder ist er gefallen? Da konnte meine Mutter nicht trauern, weil sie ja keine Nachricht hatte. Der Trauerprozess kommt nie in Gang. Und wenn das über Jahre dauert, weil man jahrelang hofft, vielleicht kommt er noch, nach 10 Jahren noch, aus der Gefangenschaft zurück, dann kommt dieser Trauerprozess nie in Gang. Meine Mutter musste das in der Zeit, wo sie über 80 Jahre alt war, nachholen, diese Trauer. Da fing sie an, plötzlich über meinen Vater zu trauern, ausgelöst durch eine andere Sache. Plötzlich kam die Trauer, die sie nie gelebt hat vorher. Das war für mich völlig zunächst frappierend. Ich dachte, das gibt's doch nicht. 50 Jahre später fängt sie an zu trauern. Und dann ist mir klar geworden, na klar, sie hat eigentlich nie wirklich trauern können. Weg, das konnte nicht in Gang kommen. Und jetzt muss das nachgeholt werden. Merken wir, wie wichtig es ist, dass Trauer gelebt wird. Das nächste, den Trauernden ermutigen, Groll und Schuld auszusprechen. Groll und Schuldgefühle sind fast immer vorhanden. Und da ist es wichtig, dass es nicht geleugnet wird. Wisst ihr, Christen können sehr fromm reden und dabei bis unter die Kopfhaut voller Groll gegen Gott stecken. Und da wird alles zur Farce, ja. Abgesehen davon disponiert verdrängter Zorn und Groll sehr stark zu Depressionen. Wenn Trauer in Depression abgleitet, dann wird man fast immer feststellen können, dass Zorn und Schuld verdrängt worden sind, anstatt positiv verarbeitet. Ermutigen wir den Trauernden dazu, diese Gefühle auszusprechen. Das Aussprechen ist ja keine Sünde und Gott weiß sowieso drum. Und das ist sehr wichtig, dass sie sich denen stellen und das auch aussprechen. Ja, durch das Verdrängen ist die Sünde auch nicht aus dem Weg geräumt. Durch das Sprechen über diese Dinge bekommt der Betroffene erst die Chance, sie in einer guten und biblischen Weise zu bewältigen. In Bezug auf Schuldgefühle kann man in der Vergebung Gottes versichern, nicht echte Schuld ausreden, aber in die Vergebung zu sichern. In Bezug auf Groll gilt es, einen Blickwechsel herbeizuführen. Das wäre dann die nächste Aufgabe in 2,4,4. Dem Trauernden helfen, sein Leid anzunehmen. Wir können den Trauernden trösten, indem wir ihm dazu verhelfen, sein Leid anzunehmen. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Denn Trauerarbeit ist ja nichts anderes, als eben sich durchzuringen zu dieser Annahme. Also unterstützen wir ihn in seiner Trauerarbeit, wenn wir ihm helfen, sein Leid anzunehmen. Ein Ja zu finden, grundsätzlich dazu. Eine wichtige seelsorgerliche Aufgabe. Und da ist es ein sehr wichtiger Aspekt auch, dass der Betroffene zu einer gewissen Sinnfindung kommt. Der Leidtragende muss erkennen, dass Leid nicht sinnlos ist. Und die Bibel zeigt uns eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was Leid bewirken soll. Das sind allgemeine, grundsätzliche Möglichkeiten, aber die zu wissen, ist schon sehr wichtig. Das heißt noch nicht unbedingt, dass ich dann auch sagen kann, was welchen Sinn das Leid jetzt ganz konkret in meinem Leben hat. Das kann ich oft im eigenen Leben nicht mal beantworten. Paulus hat Gott gefragt, Gott hat ihm die Antwort gegeben, aber nicht jeder bekommt die Antwort so klar und ist auch nicht unbedingt nötig. Und schon gar nicht können wir es beantworten für den anderen, diese Frage. Da sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht schnell ihm sagen, das tut Gott wahrscheinlich damit, das und das und das. Ja, das ist auch gefährlich. Das sollten wir nicht unbedingt tun, aber wir sollten ihm klar machen, Leid ist nicht sinnlos. Und Leid hat Sinn, grundsätzlich. Es gibt viele Möglichkeiten und ich habe einige zusammengefasst hier in diesem Bild. Der 7-fache Sinn von Leid. Und ich möchte es jetzt hier ganz kurz bloß mal durchgehen, nicht näher behandeln. Rufen die Nachfolge, ich denke, das wissen wir schon. Viele Menschen sind erst durch Druck, durch Leid, durch einfach schwierige Situationen in ihrem Leben zum Glauben gekommen. Gott gebraucht das oft auch, um einen Menschen zur Umkehr zu bewegen. Leid kann auch einfach nur Folge der Sünde sein. Die Sünde ist der Leute verderben, das wissen wir. Das ist durchaus auch der Fall, ist auch wichtig. Wenn Sünde keine negativen Folgen hätte, würden wir uns in der Sünde suhlen und wohlfühlen. Keiner wäre bereit umzukehren vermutlich. Leid als für Erziehung, das haben wir auch eben vorhin gehört. Gott gebraucht auch Leid zur Erziehung, um uns weiterzubringen, uns zu erziehen. Leid zur Bewährung, das haben wir vorhin gehabt, Römer 5, 3 bis 5. Geduld wirkt Bewährung. Leid ist also notwendig, Trübsal bringt Geduld, Geduld aber wirkt Bewährung. Wie soll man sich bewähren, wenn man nicht eine Trübsal, etwas Schwieriges auch mal erfährt? Man bewährt sich nicht da, wo man keiner Prüfung unterzogen ist, wo alles glatt läuft. Man bewährt sich immer und kann sich nur bewähren in schwierigen Situationen, wo man herausgefordert ist. Also es ist notwendig auch für Bewährung. Dann Leid zur Bewahrung, das ist das, was Paulus sagte, auf dass ich mich der hohen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel für das Fleisch gegeben, damit er nicht hochmütig wird über seiner hohen Offenbarung, hat Gott ihm einen Stachel für das Fleisch gegeben zur Bewahrung. Eben. Dann Leid zur Verherrlichung Gottes, der Blindgeborene, denke ich da. Da haben die Jünger Jesu haben ja genauso eindimensional gedacht wie die Freunde Hiobs. Wer hat gesündigt? Dies oder seine Eltern? Die konnten sich nichts anderes vorstellen als Möglichkeit. Warum leidet dieser Mensch? Da muss Sünde sein. Ja, die haben nur eine Möglichkeit gesehen. Eben die da. Als wäre das die einzige. Was sagt Jesus drauf? Er sagt, weder dieser noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm sollen offenbar werden. Zur Verherrlichung Gottes. Gott kann es sich leisten, einen Menschen blind geboren werden zu lassen, damit er sich verherrlichen kann an ihm. Er kann es sich leisten, einen Hiob schwer zu schlagen, damit durch das Leben eines Hiob er verherrlicht wird. Und das ist ja auch geschehen. Dann Leid um Jesu Willen. Das ist die Situation der Verfolgung. Es gibt ja nur ein wirkliches Muss für den Christen. Und das heißt, alle, die gottselig leben wollen, die müssen Verfolgung leiden. Ja, und dann zur Annahme von Leid zu kommen, das ist also etwas Grundlegendes, einfach Sinn zu sehen, weil wenn man Sinn sieht, dann kann man manches schon eher verkraften, als wenn die Sache als sinnlos angesehen wird. Zur Annahme von Leid zu kommen, dafür habe ich jetzt 7 Schritte mal definiert. Nicht als ein Rezept, ja, bitte nicht missverstehen, sondern als einfach, damit man sieht, das sind einfach grundlegende Einsichten, die wir eigentlich brauchten, um wirklich Leid annehmen zu können. Und das sind Einsichten, die uns selber klar sein müssen, die wir auch dann in der Seelsorge vermitteln könnten. Zum Beispiel diese Einsicht hier unten, der erste Schritt heißt, mache dir erst einmal recht klar, wer Gott ist und wer du bist. Wir müssen uns klar sein, dass wir, wenn wir hadern mit Gott, uns auf die Richterbank setzen, Gott auf die Anklagebank. Und das ist schlicht ein Unding. Da haben wir nicht begriffen, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer. Und wir haben ihm gar nichts vorzuschreiben, wir haben ihm auch gar nichts vorzuwerfen. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton, heißt es hier in Römer 9. Und da heißt es ja freilich, oh Mensch, wer bist du, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwas, das geformt ist, dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das Gefäß zu ehren, das andere zu Unehre zu machen? Das hat er. Er kann machen, was er will mit dem Ton, der Töpfer. Er kann ein schönes Gefäß machen, er kann den Ton auch in die Ecke klatschen. Das ist seine Sache. Der Ton hat sich darüber nicht zu beschweren. So ist es. Und wir haben uns überhaupt nicht zu beschweren. Einfach schon von der Tatsache her, dass wir Geschöpfe sind, mal abgesehen davon, dass wir als Sünder den ewigen Tod sowieso verdient haben. Also haben wir uns überhaupt nicht zu beschweren. Gott kann mit uns tun, was er will, und wir können ihm keinen Vorwurf machen. Überhaupt keinen. Das muss uns erstmal klar sein, ja. Wenn wir uns dann so auf den Richterstuhl setzen und meinen, wir könnten Gott anklagen. Wer sind wir denn eigentlich? Und wer ist Gott? Lass dir vom Wort Gottes sagen, dass die Wege Gottes vollkommen sind. Gottes Wege sind vollkommen, und zwar unabhängig davon, ob ich sie verstehe oder nicht. Und wir neigen dazu, einfach unseren Verstand über Gott zu setzen. Wenn ich etwas nicht verstehen kann, ja, dann mache ich Gott dafür verantwortlich. Dann muss Gott falsch handeln. Anstatt sich demütig drunter zu stellen und zu sagen, es geht nicht darum, dass ich etwas verstehe. Wie will ich denn immer Gott verstehen? Das geht doch gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich glaube, dass ich vertraue. Gott macht keine Fehler. Gott ist vollkommen. Er macht keine Fehler. Und wenn das noch so unverständlich ist und noch so unmöglich ist und nicht überhaupt nicht in mein ganzes Bild hineinpasst, dann bleibe ich dabei, Gott macht keine Fehler. Versteht ihr? Das ist die Sprache des Glaubens. Da müssen wir unseren Verstand einfach dem unterordnen. Da müssen wir bereit sein, jetzt nicht vom Verstand her die Sache anzugehen. Unser Verstand steht nicht über Gott. Das nächste, tue Buße für deine Undankbarkeit und Auflehnung gegen Gottes Wege. Wir müssen erkennen, dass Hadern mit Gott ja Sünde ist. Eine Auflehnung gegen seine Wege letztlich. Undankbarkeit, Sünde. Ja. Das ist das, was Gott mir damals gezeigt hat in Klagelieder 3. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt. Nicht das ist die Wende bei Jeremia, nachdem er über kapitelweise Gott angeklagt hat. Nicht? Dann begreift er plötzlich einfach auch, die Gnade ist nicht zu Ende. Nicht? Und er begreift, ich bin's doch. Ich bin schuld, nicht Gott. Dann fängt er an, den Finger, den er auf Gott gezeigt hat, plötzlich umzudrehen und auf sich zu zeigen. Wir müssen das begreifen. Es ist Sünde, wenn wir Gott anklagen. Und das nächste, werde dankbar für alles Gute, das du von Gott bereits empfangen hast. Jemand, der in Leid, in Trauer steckt, der sehr häufig sieht ja nur noch das Negative, das Schlechte, nur noch, dass hier was fehlt, aber sieht nicht mehr, was drin ist. Er sieht das Gute nicht mehr. Und da müssen wir ihm helfen, wieder einen Blick für das zu bekommen. Ja, der hat einen Filter vor seinen Augen, wo alles andere ausgefiltert wird, alles Gute, nur das Schlechte noch sichtbar ist. Wir müssen ihm wieder einen Blick dafür geben. Da muss man mal sagen, komm, wir setzen uns mal hin mit einem Blatt Papier und schreiben wir mal auf, was es in deinem Leben alles an Gutes gibt, wofür du danken kannst. Ja? Und lassen wir uns da nicht entmutigen, wenn er sagt, vergiss es, wir brauchen dafür kein Papier, da gibt es nicht viel. Sondern setzen wir uns mal hin und schreiben mal auf. Vielleicht ist das am Anfang mühsam, aber wir werden sehen, da fällt uns immer mehr ein und noch mehr. Und wir werden ein volles Blatt haben und der Mensch wird staunen, was es noch alles Gutes gibt. Das hat er gar nicht mehr gesehen. Wir müssen also hier einen Blickwechsel auch bei ihm bewirken. Und dann ist das nächste, setze neue Prioritäten. Stelle das, was ewig ist, über das, was zeitlich ist. Auch entscheidend wichtig. Denn wenn wir ins Hadern verstricken, dann sehen wir nicht mehr das Ewige, dann sehen wir nur noch das Zeitliche. Dann sind unsere Blicke nur auf das gerichtet. Und das ist ein falscher Blick, ein völlig falscher Blick. Der verzerrt die Wirklichkeit. Zur Wirklichkeit gehört auch die Ewigkeit. Wir müssen einen neuen Blick bekommen von der Ewigkeitsperspektive. Oder ich sage manchmal, die Dinge, unser Leben aus der Vogelperspektive betrachten, nicht nur aus der Froschperspektive. Mal von oben her. Und wir haben sicher auch schon mal gemerkt, wenn wir etwas von oben sehen, aus dem Flugzeug zum Beispiel runtergucken, dann sehen die Dinge da unten doch mit einem Mal sehr winzig und klein aus. Und das Leben da unten erscheint plötzlich gar nicht mehr so furchtbar wichtig, wie es erscheint, wenn man mittendrin steckt. Wir brauchen mal diesen Blickwechsel. Ja? Wir müssen lernen, einfach die Dinge aus der Ewigkeitsperspektive zu sehen. Und dann gilt, was in 2. Korinther 4, 17 steht, das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Dann erst kommt dieser nächste Punkt, gib dich Jesus neu hin, lege ihm deine vermeintlichen Rechte zu Füßen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen, lass an meinen Wegen Gefallen finden. Wie können wir Gefallen an den Wegen Gottes finden, wenn sie eben nicht unseren Vorstellungen entsprechen? Wie anders als durch Hingabe, indem wir bereit sind, ihm unser Herz zu geben, also ganze Hingabe. Und dann erst kann ich das, was ein Hiob von Anfang an konnte, aus dem Stand heraus konnte, übe dich im Lobpreis Gottes auch im Blick auf deine Not. Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist eines der größten Worte, was gesprochen wurde in der Geschichte der Menschheit, liebe Leute. Das ist ein Zeugnis, das wirklich also die ganze Zeit durchdringt und noch in die Ewigkeit hineinreicht. Es ist gewaltig, dass ein Mann, der nicht den Geist Gottes hatte wie wir, der nicht von neuem geboren war, nicht das Auferstehungsleben Jesu hatte wie wir, der nicht die Kenntnisse der Dinge hatte, des Heilsplans Gottes hatte, wie wir sie haben, dass der aus dem Stand heraus so reagieren konnte, das können wir gar nicht ermessen, was das heißt. Und das ist das Zeichen, dass dieser Mann in einer totalen, rückhaltlosen Hingabe an Gott gelebt hat. Okay, dem Leidtragenden helfen. Ich mache jetzt keine Pause mehr, weil wir zu viel Zeit verlieren mit Pausen. Dem Leidtragenden helfen, neue Verbindungen zu knüpfen. Ihr habt ja schon bei der vorigen Pause die jetzige vorweggenommen. Sorry, wenn jemand dringend raus muss, darf er gerne. Helfen, neue Verbindungen zu knüpfen, auch das ist ein praktischer Aspekt, der auch wichtig ist, wenn man sehen sollte, es kommt bei Hinterbliebenen oft zu einer gewissen Isolierung, gerade dann, wenn die gesellschaftliche Aktivität mit dem verstorbenen Ehepartner zusammenhing, die Bekannten waren vielleicht hauptsächlich am Ehepartner interessiert, und nun ist er nicht mehr da mit einem Mal, ist niemand mehr so recht interessiert, dann kommt es zu einer gewissen Isolation, oft gerade bei Frauen ist das dann der Fall, und dann wäre es auch wieder wichtig, ihm zu helfen, neue Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch neue Aufgaben zu finden, damit er aus dem Kreisen um sich selbst herauskommt, dass er sich dem Leben wieder neu zuwendet. Das kann man erst in dieser letzten Phase der Trauer, der adaptiven Phase, das ist jetzt ein anderes, kann das hier jetzt nicht näher besprechen, ich habe ein eigenes Seminar zu dem Thema Trauern und Trösten, aber diese in der letzten Phase gewissermaßen nach einigen Monaten ist das nach dem Verlust erst möglich. Jetzt zur Frage noch kurz, womit kann ich trösten? Ich kann trösten mit dem Trost, mit dem ich selbst von Gott getröstet worden bin. Das wird uns ganz klar gesagt in 2. Korinther 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können. Womit? Die in aller Bedrängnis sind, womit? Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Was sonst sollten wir weitergeben? Unser menschlicher Trost, der ist meistens hier nicht sehr hilfreich. Sondern das, was wir selbst von Gott empfangen haben, in eigener Bedrängnis, das können wir jetzt auch dem anderen weitergeben. Das gibt uns Kraft, das gibt uns Glaubwürdigkeit. Und dann geht Paulus sogar noch weiter und er sagt, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Und er sagt hier gewissermaßen, dass er unter Umständen manches Leiden nur deshalb erfahren musste, damit er selbst A, Trost empfangen konnte und B, Trost weitergeben kann. Und das kann durchaus sein, nicht? Wenn wir beten, Gott mach mich zu einem guten Seelsorger, dass Gott sagt, ja, aber weißt du, so ganz ohne Schmerzen und Schwierigkeiten wird das nicht gehen. Du musst auch deine Erfahrung machen, sonst wird das vielleicht nicht möglich sein. Dann das Zweite noch, ich kann trösten, indem ich auf den Gekreuzigten zeige. Es ist ganz, ganz schwierig, wenn ein Mensch ungeheures Leid, Schweres erlebt und erfahren hat, ganz, ganz schwierig, diesen Menschen gegenüber von der Liebe Gottes zu reden, oder? Jemand, der vielleicht gerade seine Familie verloren hat, was wollen wir ihm sagen? Wollen wir ihm sagen, Gott liebt dich, hier zeigt sich die Liebe Gottes? Ich denke, kaum jemand hätte wohl so wenig Einfühlung, das so etwas zu sagen. Das würden wir wohl nicht über die Lippen bekommen. Aber wisst ihr, es gibt eine Möglichkeit, wo wir immer und grundsätzlich von der Liebe Gottes reden können, egal was ist. Und das ist, wenn wir auf den Gekreuzigten zeigen. Denn an der Stelle am Kreuz, da hat sich die Liebe Gottes so klar gezeigt, die ist unwidersprüchlich, da kann man nichts dagegen an. Das ist so offenkundig und klar, da kann ich von der Liebe Gottes reden. Schau, hier zeigt sich die Liebe Gottes. Vielleicht nicht jetzt in deinem Leben, da kannst du es jetzt nicht nachvollziehen, in deiner Erfahrung. Aber hier, da ist die Liebe Gottes sichtbar geworden. Okay, so viel zu dem Trauen und Trösten. Tut mir leid, dass ich auch das Thema wieder etwas im Schnelldurchgang behandeln musste. Worum geht es letztlich? Es geht darum, Wege zu bahnen für Gottes Willen. 1,1. Ich nehme das Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der frühe Regen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen von Gott in Zion. Menschen, in deren Herzen gebahnte Wege für Gott sind, das sind Menschen, wo Gott nicht auf alle möglichen Hindernisse stößt. Und solche Menschen sind seelisch robust. Und es wird gesagt, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das heißt, sie sind leidensbereit, sie sind leidensfähig, können den Schwierigkeiten ihres Lebens Gutes abgewinnen, kapitulieren nicht, ziehen sich nicht zurück ins Schneckenhaus des Selbstmitleids. Sie stellen sich in Schwierigkeiten, gehen von Kraft zu Kraft, weil sie aus der Kraft Gottes leben. Das ist das, was wir uns von einem gesunden Menschen vorstellen. Und unsere Aufgabe in der Seelsorge ist es, im Herzen des Ratsuchenden Wege zu bahnen für Gottes Willen. Und der Ansatzpunkt ist in erster Linie der Verstand des Menschen. Weil der Gott dieser Welt sei das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt. Und auch bei den Gläubigen tut er das. Und deshalb, überall wo Gläubige verstrickt sind in Irrtum, in Lüge, da ist das Leben Christi blockiert in ihrem Leben. Da werden sie falsche Erfahrungen haben. Falsches Denken bewirkt falsche Erfahrung. Wir müssen deshalb einen Weg bahnen für Gottes Willen. Wir müssen in der Beratung vor allem das erreichen, dass Gott Herrschaft ausüben kann.